Guten Morgen.
Guten Morgen.
Soweit ich informiert bin, hat Jörg, ich wollte mir seine Predigt anhören, aber das habe ich nicht getan. Hat aber Jörg letzte Woche Offenbarung, Kapitel 14, nochmal die Verse 6 bis 13 gemacht. Und dann hat er einen Sprung gemacht zu Kapitel 1 und hat Verse 1 bis 4 da gemacht. Und damit hat dieser Bruder mir das Gericht überlassen. Er ist für Gnade zuständig und ich für das Gericht. Vom Gericht haben wir ja alle Angst, vor Polizei und Gericht, oder? Je mehr ich Gott und seinen Sohn Jesus Christus sehe in dem Text hier, je weniger Angst ich vorm Gericht habe. Je mehr ich begreife, wie sehr er mich nicht nur geliebt hat, sondern mir zu Opfer geworden ist am Kreuz, je weniger Last ich spüre, Last der Schuld auf meine Schultern, wenn Jesus frei macht, der ist recht frei. Das heißt, wenn ich begriffen habe, was er da getan hat für mich und wie sehr er sein Werk angefangen und auch wie sehr er das vollendet hat am Kreuz, je freier ich werde. Und ich liebe die Worte, die er in seine Liebe für mich am Kreuz aussprach, als er sagte, es ist vollbracht. Ich habe es getan. Ich habe es vollendet. Und David schreibt, und diese Worte Davids als Liederschreiber, als Prophet und Poet, das Netz ist zerrissen und ich bin frei. Vogelnetz. Die Netze, die ihm vom Fliegen zurückgehalten haben. Diese Freiheit, die wir sehen, die uns begeistert, wenn wir sehen, wie ein Adler aufsteigt, ohne jegliche Mühe reitet er auf diese unsichtbare Wellen. Er lässt sich auftreiben, hinziehen, ohne jegliche Mühe, ganz ruhig. Mag er noch so groß und schwer sein, scheint er, obwohl so er groß und schwer ist, der Vogel zu sein, der es so locker hat, so easy. Getragen von Gottes Gnade, ohne Mühe, ohne Schweiß, lässt er sich auftreiben, auftragen. David hat das gesehen. Das Netz ist zerrissen und nun bin ich frei. Ich muss mich nicht bemühen, abmühen. Ich muss mich nicht selber quälen unter dem Gesetz, sondern Christus ist meine Gerechtigkeit. Er ist mir zu Gerechtigkeit geworden. Ist es auch für dich so? Kannst du das annehmen? Du kannst nichts dazu tun. Es ist ein Geschenk. Gib ihm die Ehre und nimm es an. So ist Gericht für uns eigentlich ausgeschlossen. Für diejenigen, die in Jesus Christus sind, gibt es kein Verdammnis. Es gibt kein Verdammnis. Es gibt nichts, wie wir so schön studiert haben in den letzten Wochen, Mittwoch. Es gibt nichts, das uns trennen kann. Nichts. Keine Sünde, die uns trennen kann von der Liebe Gottes. Denn seine Liebe ist so viel größer und so viel stärker. Sein Blut ist so viel stärker und seine Liebe sehen wir in sein Blut als all deine und meine Sünde. All die Sünde, auch diese Welt. So denke ich, dass diese Zeit, die wir heute, morgen im Gericht verbringen, und zwar, das ist schon den ganzen, nicht den ganzen Vormittag, sondern die ganze Verkündigung. In Kapitel 14, Verse 14 bis 20, sehen wir zwei Gerichte. Einmal wird die Spreu von dem Weizen. Die Spreu von dem Weizen. Mann, habe ich hingekriegt. Wahnsinn. Getrennt. Oder auch die Böcke von die Schafe. Hier werden die Schafe nicht geschlachtet, sondern sie werden getrennt von den Böcken. Und um es zu verstehen, lass uns doch in Matthäus Kapitel 13 ein paar Verse lesen. Matthäus 13, 24 bis 30, Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen aus seinem Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du, dass wir hingehen und es ausjäten? Und jetzt wird hier das, was Jesus sagt, prophetisch. Er bezieht sich auf dem, was wir heute Morgen hier in Offenbarung Kapitel 14 lesen. Er sagt, er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zu Ernte. Und hier haben wir die Ernte. Okay. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, Offenbarung 14,14. Die Wolke ist immer ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Die Wolkensäule mit seinem Volk, die Wolke, in dem Mose aufgenommen wurde, da auf Sinai, wo du eine Wolke siehst im Alten Testament. Und was passierte mit den drei Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Es kam eine Wolke. Gott offenbart sich im Alten wie auch im Neuen Testament in eine Wolke. Wisst ihr, wir als Menschen sind nicht in der Lage, Gott zu begegnen, wie er eigentlich ist. Es ist so ein gewissen, ja, Sinn, er offenbart sich aber eingedämmt. Wenn er sich offenbaren würde, wie er eigentlich ist, würde es uns auslöschen, weil wir vergänglich und schwach sind, weil wir begrenzte Sünder, begrenzte Menschen und Sünder sind. Er offenbart sich in eine Wolke auch hier. Das ist die Gegenwart Gottes im Gericht. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war, ein Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone. Also das ist hier auch eine richtige Krone. Nicht ein Kranz, wie wir gesehen haben, wie der Antichrist trägt, sondern eine Krone aus Gold, ewig. Das ist hier der König aller Könige. Auf sein Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Es ist kein Schwert. Wir haben Jesus mit dem Schwert gesehen, oder? Es ist hier eine Sichel und es wird geerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze dein Sichel und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Wir sagen als Eltern unseren Kindern, nachdem wir 15 Jahre hinterher sind, sagen wir, jetzt reicht's aber. Das ist genau dasselbe. Gott hat den Menschen, sagt Paulus, geschaffen und in Grenzen gesetzt. Gott sei Dank, oder? Gott sei Dank. Wir halten sie nicht immer ein, aber es ist gut, dass Grenzen da sind. Eigentlich, je mehr wir sie einhalten, je mehr wir uns in diesen Grenzen bewegen, je besser es uns geht. Er spricht da in Athen zu den Philosophen. Gott hat uns geschaffen und wir leben und weben in ihm. Er hat uns, er ist in sich. Ein Gott der Ordnung, er setzt Grenzen. Es ist wichtig, dass du und ich unser Platz finden innerhalb der Ordnung Gottes. Das ist so wichtig. In der Familie, Mann, Frau, Frau, Mann, Kinder, Eltern, Eltern, Kinder. In der Gesellschaft, in die Gemeinde, überall müssen wir unser Platz finden. Annehmen, oft ist es nicht unbedingt suchen, oder das ist eigentlich so. Aber wir hätten das gern ein bisschen anders. Und wir sind immer dabei, mit einem Fuß über die Grenze zu gehen, über den Zaun. Und verletzen uns und verletzen andere. Gerade eben habe ich mit jemandem gesprochen, der mir genau das bestätigt hat. Er sagt zu mir: Peter, Gottes Grenzen sind so gut. Ich sag, ja, Alter, die sind süßer als Honig. Wir sehen Grenzen als eingrenzend. Nein, sie sind bewahrend. Wir funktionieren. Eine Maschine läuft, wenn es gut geölt ist, einwandfrei. Warum? Jedes Teil hat ein... Das Getriebe sagt nicht zur Kupplung, ich brauche dich nicht. Oder es sagt nicht, je, ich möchte lieber ein Zündkopf sein oder ich möchte lieber den Vergaser sein. Nein, jedes Teilchen sitzt auf seinem Platz und es läuft, wenn es nicht ein Toyota ist, 300.000 Kilometer ohne Schaden. Jetzt lacht ihr alle. Und ich fahre dennoch. das ist wieder noch, oder?
Jetzt hast du hier einen.
Ich weiß. Ja, okay. Gut, gut. Wo waren wir? Grenze. Grenzen sind gut. Sie sind da, um uns zu bewahren, nicht nur zu bewahren. Die geben uns Geborgenheit. Das sieht David alles. Er ist so begeistert. Der verbringt Nächte und betet Gott an und dankt ihn für seine wunderbare Ordnung und die Grenzen, die damit verbunden sind. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war wie ein Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf sein Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme: Setze dein Sichel an und ernte, denn die Zeit zur Ernte ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Hier sehen wir im ersten Gericht, wie Weizen von Spreu getrennt wird. Wie diejenigen, die Gott ihr Leben anvertraut haben, Jesus Christus nachgefolgt sind, in seine Ordnung gewandelt sind, gerecht gewandelt sind. Gerecht heißt den rechten Weg gehen. Die in ihm Erlösung haben und ihm nachgefolgt sind. Sie werden getrennt, die Schafe, von den Böcken. Das ist nur eine Träne. Hier wird gesagt, hier werden die Lämmer nicht geschlachtet. Sie kommen gar nicht ins Gericht, weil Jesus Christus deren Gerechtigkeit ist. Beim zweiten Gericht ist es aber anders. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel in den Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar. Altar ist da, wo das Opfer gebracht wurde. Es stellt das Opfer Gottes für unsere Sünde. Das Lamm Gottes, das geopfert wurde auf dem Altar. Okay. Und ein anderer Engel kam vom Altar. Da kommt er her. Der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setzte sein scharfes Winzenmesser an und schneidete die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Wie vorhin gesagt, die Zeit ist gekommen, ich muss richten. Die in Christus gerecht geworden sind und diejenigen, die außerhalb der Gerechtigkeit, die Christi Gerechtigkeit nicht nötig haben, die ihre eigene Gerechtigkeit haben. Die wurden getrennt und jetzt werden diejenigen gerichtet, die im Gericht kommen, die Christi Gerechtigkeit oder Gottes Gerechtigkeit in Christus nicht haben. Und der Engel setzte sein Winzenmesser an die Erde und schnitt die Trauben an Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Wir haben immer wieder gelesen, wie Paulus schreibt an den Briefen an den Thessalonikern, dass wir nicht zum Zorn Gottes bestimmt sind. Dass wir da herausgeholt worden sind. Sonst hätte ja Christus nie sagen können, es ist vollbracht. Es wäre eine halbe Sache gewesen. Und so kommen die Schafe nicht ins Gericht. Hier sind nur die Böcke Israels und die Böcke aller heidnischen Völker. Obwohl manche Ausleger meinen, dass hier eigentlich nur das Volk Israel gemeint ist. Darüber wollen wir uns aber jetzt heute Morgen nicht auseinandersetzen. Es geht grundsätzlich um das geistliche Prinzip. Wer in Jesus Christus ist, in ihm geborgen, in seine Gerechtigkeit eingehüllt, wer in Christus ist, wird nicht gerichtet. Wer sein Leben in Gott hat, wer im Lamm lebt, bedeckt durch sein Blut, kommt nicht ins Gericht. Und der Engel setzte sein Winzenmesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte wurde draußen vor der Stadt getreten. Wo wurde Jesus gekreuzigt für unsere Sünde? Draußen vor der Stadt. Da wurde sein Blut vergossen, nicht nur für die Juden, sondern außerhalb der Mauer. Gottes Liebe für alle Menschen, für alle Völker, kennt keine Grenzen. Es musste außerhalb. Es war auch für die Heiden, für dich und für mich. Sein Blut wurde außerhalb vergossen und hier wird außerhalb gerichtet, da wo er für uns hingerichtet wurde. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäune der Pferde 1600 Stadien weit. Für Sünde muss Blut fließen, damit werden wir uns heute Morgen später noch einmal beschäftigen. Entweder fließt Jesu Blut oder es fließt hier im Gericht das Blut der Menschen. Wer in Jesus Christus ist, hat ewiges Leben. Wer es aber nicht hat, wird sterben. Wer Christi Blut nicht annimmt, wird selber verbluten. Und 1600 Stadien weit, das ist die volle Länge. Und deswegen meinen viele, dass das hier nur das Volk Israel betrifft, dieses Gericht, und nicht die Heiden. Lassen wir stehen, müssen wir uns nicht beschäftigen. Das geht lediglich hier um das geistliche Prinzip. Und diese 1600 Stadien ist genau die Länge des Landes Israels damals gewesen. Dann haben wir das Lied der Überwinder und weil es so schön ist, wollen wir das ganz schnell lesen und dann in Vers 5 weitermachen. Und ich sah ein anderes Zeichen, Vers 1 von Kapitel 15 am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild. Wir haben ständig gelesen in den vergangenen Kapiteln, dass wir in Christus überwinden können und dass diese Verheißung für diejenigen sind, die überwinden. Also hier überwinden sie mittendrin in dieses eiserne Meer, das vor dem Tempel, das ist bildlich hingestellt. Das Meer sind die viele, viele Völker und es ist Feuer mittendrin. Aber die Auserwählten, diejenigen, die sich bekehren in Trübsal, diejenigen, die versiegelt sind, kommen nicht um. Sie sind Überwinder, mehr als Überwinder durch Christus, der sie stark macht. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen. Gottes Kraft ist so viel stärker als alle Mächte der Finsternis und alle Menschen zusammen in ihrer Rebellion. Gott ist bei Weitem überlegen. So überwinden sie mittendrin im Feuer wie Daniel und seine Kumpeln. Und sangen das Lied des Mose, Lied, das wir singen. Habt ihr das letzte Woche gesungen? Des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr mächtiger Gott. Mittendrin, hier im Trübsal, in der Bedrängnis, können sie singen. Und wir haben auch unsere eigene Bedrängnis, ganz persönlich. Hier sehen wir,
Bedrängnis von vielen, von den Juden und darüber hinaus viele, viele andere Völker, die in der Bedrängnis sind. Aber es gibt diejenigen, die Gott verfluchen, werden wir lesen, aber diejenigen, die auch Gott anbeten, mittendrin in denselben Problemen, in denselben Spannungen. Da ist eine Herzensentscheidung getroffen worden. Ich will Gott dennoch loben und preisen. Und dieses Zeichen, diese Anbetung ist ein Zeichen des Vertrauens Gott gegenüber. Und durch diesen Vertrauen, durch den Glauben überwinden sie all diese Probleme und die Macht des Widersachers. Wunderbar sind deine Werke, Herr Allmächtige. Gottes Gericht ist auch wunderbar. Erste Korinther. Nicht nur Gottes Gericht. Erste Korinther 11, Vers 31. Wir sind aufgerufen worden, uns zu stellen, uns selber zu richten. Hier steht, wenn wir uns selber richten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn ich mich Christus stelle und sage, ich bin schuldig, da habe ich mich gerichtet. Und in diese Entscheidung ist er für mich dann hingerichtet worden. Durch dem, dass ich mich selber stelle, richte, zum Kreuz komme und sage, ich bin ein Sünder, übernimmt Christus Schuld, meine Schuld, und sagt, das ist er nicht gewesen. Das war er nicht. Deswegen hat er geschwiegen, hat seinen Mund nicht aufgetan, obwohl er das hätte tun können. Also, Gericht ist ja, wie ihr seht, ein weiter Begriff. Wir sollen uns täglich richten, täglich stellen. Dazu kommen wir auch noch. Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Keine ausgelassen. Aus alle Völkern werden Menschen dabei sein. Gott lässt keine aus. Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Gottes Gerichte sind gerecht, weil er selbst gerecht ist. Er richtet Recht. Wenn wir zum Richter gehen, denken wir, naja, wie ist der denn heute drauf? Ne? Hoffentlich habe ich Glück gehabt. Und ich weiß, Leute, die in den Gerichten häufig unterwegs sind, kennen die Richter. Und die sagen genauso wie beim Schiedsrichter, wir haben Glück gehabt. Der ist dran. Nee, hier haben wir das mit ein. Richter, der gerecht ist. Und ich brauche mich nicht zu fürchten. Warum? Weil dieser rechte Richter gesagt hat, mein Sohn ist für dich schuldig geworden. Und da stellt er sich zu. Egal, was ich gemacht habe. Ob ich Mörder bin, Ehebrecher, Lügner, Betrüger. Ob es Afterreden ist. Oder egal, welche andere Form des Redens. Gott ist gerecht, er stellt sich seinen Wort. Er erwartet es von mir, er hat es bereits schon selber getan. Er bleibt sein Wort treu. Gut, jetzt Vers 5, jetzt kommen wir zu die Schalen des Zorns. Könnten wir das kurz für 3 Minuten einblenden und dann dürft ihr das auch wieder ausblenden für diejenigen, die heute das erste Mal da sind, beziehungsweise das Ding noch nicht gesehen haben. Das mit dem Thank you very much. Danach sah ich, also das sind hier aus dieser 7. Posaune kommen diese Kelche, die ausgegossen werden. Man weiß nicht genau, wie schnell. Das sind die schlimmsten Gerichte. Bisher haben wir gesehen, dass nur ein begrenzter Teil der Erde und der Menschheit getroffen worden ist beim Gericht. Ein Drittel hiervon, ein Drittel davon. Könnt ihr euch erinnern? In den anderen Gerichten. Hier ist das, da ist die ganze Erde getroffen. Da kommt keiner raus. Beim Endgericht. Gott wird keiner vergessen. Weder die Erlösten, noch diejenigen, die nicht erlöst sind. Wir werden alle vor ihm stehen. Alle, die jemals gelebt haben. Da gibt es kein Hintertürchen. Da können wir uns nicht in irgendeine Höhle verstecken. Er wird uns zu sich, alles, was er geschaffen hat, zu sich rufen. Und er wird in Gerechtigkeit richten. Er wird alles zurecht rücken. Und wir lesen Anfang Matthäus in die Seligpreisungen. Gesegnet sind diejenigen, die sich sehnen nach Gerechtigkeit. Sehnt ihr euch nicht nach Gerechtigkeit, wenn ihr all dem liest, was ihr so in den Zeitungen liest? An Leiden, kleinen Kindern, die missbraucht werden, Mütter, die bestohlen werden, Mütter, die alleine mit ihren Kindern gelassen werden. Sehnt ihr euch nicht nach Gerechtigkeit? Das ist doch eine tiefe Sehnsucht in uns. Das ist mit ein Grund, warum ich die Zeitung überhaupt lese. Das ist etwas, was ich aus der Zeitung an Positives heraus. Diese Sehnsucht, Herr, komme bald und bring dieses Elend ein Ende. Schaff Ordnung und bring es ein Ende. Und es gibt kein Ende ohne Ordnung. Deswegen kommen die Gerichte, bevor das Ende kommt. Wir können das ausblenden. Jetzt sehen wir diese sieben Schalen des Zornes. Und wir wissen nicht, wie schnell sie ausgegossen werden. Wir sehen nur, dass es sehr schnell hintereinander zumindest hier dargestellt wird von Johannes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alles innerhalb von hier Ende 15 und Ende 16. Danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die sieben Plagen hatten, angetan mit reinen hellen Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Goldenen Gürtel, Gürtel hält doch alles zusammen, oder? Also wenn meine Hose hoch genug steht, deswegen habe ich Probleme mit all diesen modernen Hosen, die zu kurz geschnitten sind. Mein Bauch schaut darüber hinaus. Ich mag gern, wenn der Gürtel ein bisschen höher steht, das hält so das Ganze hier zusammen. Das, was da herumwabbelt. Da wird es gebundelt. Das ist doch, wenn es hier nicht stimmt, ne, dann bin ich doch ein Wulliwurm. Es zeigt Stärke. Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, er steht, er ist gerade, er ist gerecht. Und es ist golden, rein. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes. Hier das Goldene stellt einfach diese Gerechtigkeit Gottes in sein Gericht, okay, rein, kein Nachtragen, Gott ist nicht zornig, Gott ist nicht zornig auf dich, er trägt nicht nach, egal was du gemacht hast, das hat er vergeben und vergessen. Ey, Alter, der lacht dich an und sagt, hey, wie eine Mutter ihre Kinder, ne? Die machen so ein Blödsinn, aber die Mütter finden die so geil. Ist der nicht süß? Und er läuft rum, der kleine, verwöhnte, eigensinnige Schreihals. Und immer, ist der nicht süß? Und ich denke, wenn du ihn bloß sehen könntest mit meinen Augen. Aber Gott sieht uns an, er ist nicht mit Augen der Liebe, er sieht uns an durch Jesus Christus. Wir sind Heilige, rein. Du bist seine geliebte Tochter, du bist sein geliebter Sohn. An dir ist kein Flecken und keinen Runzel. Und es ist nicht an dir, es ist an sein Werk durch Jesus Christus. Deswegen darf ich glauben und annehmen und mich darüber freuen, dass es vollkommen ist. Ich bin ein Heiliger. Ich weiß, ihr glaubt das alle nicht, aber für meinen Vater im Himmel bin ich ein Heiliger. Vollkommen hergestellt. Ich bin gereinigt durch sein Blut und bin auf dem Weg in den Himmel. So stark ist das Blut des Lammes. Und erst wenn du das annehmen kannst und glauben kannst für dich persönlich, dass er so gnädig ist und du nichts dazu tun brauchst, erlebst du das wirklich. Bist du wirklich frei von den ganzen Anklagen des Widersachers? Von ja, dein persönlicher Stolz, wo du dich selber zurechtdrücken willst. Wo du etwas dazu tun willst. Reg dich nicht auf, Peter, bleib ruhig. Und der Tempel wurde voll Rauch. Hier sehen wir wieder die Gegenwart Gottes. Von der Herrlichkeit Gottes und seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Nur allein Gott, haben wir gerade gesungen in dieses Lied, nur allein Gott ist heilig. Da kann keiner hin, der dreieinige Gott, nur er ist heilig. Vers 1 von Kapitel 16. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und dann gibt es in Vers 2, 3, 4 die ersten drei Schalen und dann nochmal Vers 10 und auch 12. Da haben wir die ersten, dann gibt es 6 und 7, die sind schon, ja, vielleicht prophetisch gesehen auf die Gemeinde, auf die Kirche bezogen, sind sie ja sehr interessant für uns. Und damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen. Da gibt es einen Einschub und das sind Kapitel 17 und 18. Da sehen wir die Kirche und ihre Rolle in der Endzeit. Aber jetzt erst einmal Vers 2. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür auf den Menschen, die das Zeichen des Tieres an sich, Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Hier haben wir die Menschen, die dieses 666 haben wir gelesen. Neulich war ich, letztes Wochenende, liebe Grüße aus Sinsheim und Nürnberg, von den Geschwistern aus, die Calvarys da in Süddeutschland. Ich war unterwegs mit der Bahn dahin an den Freitag früh und da saß einer mir gegenüber, er stieg schon vorher aus der Bahn und er hat einen schwarzen T-Shirt an, ein junger Mann, kräftig gebaut und eine Jacke drüber, aber als er seinen Koffer holte, öffnete sich seine Jacke und auf sein T-Shirt war ein Drachen mit den Zahlen 6, 6, 6. Ich sage, wer sowas kauft, muss es bewusst tun. Es gibt Menschen, die es suchen und wollen, werden wir noch lesen. Die werden, um alles bekommen zu können, wonach ihre Seele verlangt, vom tägliches Brot bis hin zu Auto, Fernseh und Häuser und alles andere, diese Zahl an sich nehmen. Obwohl, wir haben gelesen in Kapitel 14 und Verse 6, 7, 8 und 9, dass die 144.000 versiegelt sind. Gott versiegelt auch, nicht nur Satan markiert seine Böcke, sondern Gott versiegelt seine Schafe, 144.000 Juden, die evangelisieren werden in Trübsal, die nicht angetastet werden können vom Widersacher. Aber nicht nur das, sondern zwei Engel, die fliegen. in aller Freiheit warnen sie und verkündigen das Evangelium. Das heißt, in dieser Zeit hier werden die Völker alle gewarnt. Durch die Juden, die messianischen Juden, die das Wort Gottes verkündigen und Engel, die in der Luft die frohe Botschaft verkündigen. Und dieser Engel, der da fliegt und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. Hier sehen wir aber, dass sie den Antichrist fürchten und dass sie ihm anbeten wie Gott. Sie tun das freiwillig. Das ist eine Entscheidung, die sie ganz bewusst treffen, weil Gott sie ja ständig warnt. Sie wollen nicht anders. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir diejenigen, die unser Herz für Gott geöffnet haben und Jesus persönlich kennen, wir können das nicht kapieren, dass unsere Eltern nicht wollen, oder? Oder Onkel oder Tante. Ja, vielleicht und Ehemann oder Ehefrau. Oder eine unserer Kinder. Wie kommt das, dass die nicht wollen? Freigesprochen zu werden. Gelöst zu werden aus allen Bindungen. Frei von Schuld. Aufatmen und Halleluja springen, singen oder schreien können. Wieso kommt das, dass die das nicht wollen? Ich kapiere das nicht. Kapierst du das? Ich kapiere, das geht bei mir nicht in den Kopf rein. Ist doch umsonst, kostet doch nichts. Sie haben diese Zahl, sie haben den Antichristen und sein System. Die Banken, die Krankenkassen, die Versicherung, die Anschaffungen laufen alle nur über diese Zahl. Und wie dieser junge Mann im Zug, die kaufen sich den T-Shirt, ziehen sich's an und leben danach, strecken sich danach aus und beten ihm an. Hier, wir lesen in selben Kapitel, Vers 9, und bekehren sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und nochmal in Vers 11, und bekehren sich nicht, von ihren Werken. Sie tun's nicht. Sie haben eine Entscheidung getroffen und dafür sind sie verantwortlich. Gott sagt es sein Volk. Lass uns doch Jeremia aufschlagen. Und zwar Jeremia Kapitel 2. Und wir lesen ab Vers 14 von Kapitel 2 von Jeremia. Ist denn Israel ein Sklave oder unfrei geboren, dass er jedermann Raub sein darf? Löwen brüllen über ihm, brüllen laut und verwüsten sein Land, und seine Städte werden verbrannt, so dass niemand darin wohnt. Dazu scheren die Leute von Memphis und Tachpanes dir den Kopf kahl. Das alles hast du dir doch selber bereitet. Hey, Gott sagt, du bist selber schuld. Wir sagen das unseren Kindern in der Erziehung, oder nicht? Und Gott versucht, er will sie nicht verdammen, er will sie erziehen. Sag, hey, Alter, habe ich dir doch gesagt. Na? Verkriech dich nicht irgendwo in eine Ecke mit deinem Schnuckiputz, wo ihr noch nicht verheiratet seid. Setzt euch nicht irgendwo auf dem Sofa ganz alleine in irgendeine dunkle Ecke, alleine in der Wohnung mit einer Flasche Wein abends, wenn ihr müde seid. Du verführst dich selber. Du kommst da nicht gegen an, gegen diesen Hengst in dir. Du hast das nicht im Griff, bitte höre als Sohn. Papa, du hast das aber doch selber getan. Ja, ich bekenne es dir, damit du es nicht mehr tust. Ich will, dass du lernst auch aus meinen Fehlern. Meine Kinder lernen mir aus meinen Fehlern, weil mein Leben so voller Fehler ist, da gibt es kaum was Positives zu sehen. Die müssen erstmal suchen und überhaupt was Gutes, wovon sie lernen können. Lernen das Gute, das können sie von Jesus. Von mir können sie lernen, das, was sie nicht tun sollen. Das, was sie tun sollen, das lernen die vom Herrn. Hoffentlich auch ein bisschen von mir, hier und da. Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Wie Schafe, jeder geht in die Irre, jeder auf seinen eigenen Weg. Eigensinnig. Rebellion. Was hilft dir, dass du nach Ägypten ziehst und willst vom Nil trinken? Die Welt, der Antichrist, die 666. Hey, das ist vergänglich für eine kurze Zeit. Dann haut er dich richtig in die Pfanne. Da wird es so heiß und so trocken hier auf Erden. Lesen wir in diesen Schalen des Gerichtes. Dir wird's nach Wasser lechzen und du wirst nichts haben, womit du deine Zunge, die in dir verbrennt, die du selber zerkaust, steht in der Schrift. Da brauchen wir keine Thüringer Mett mehr. Wir fressen unsere eigene Zungen als Menschen. In der Endzeit steht geschrieben. Selbstzerstörung. Ein Zeichen von Besessenheit. Selbstzerstörung. Deine Bosheit ist Schuld. Deine Bosheit, nicht deine Nachbarn. Nicht der Lehrer, der nicht so positiv dir gegenüber eingestellt war. Nicht dein Arbeitgeber, der dich gemobbt hat. Nicht deine Kollegen. Du. Das alles hast du dir. Deine Bosheit ist Schuld, dass du so geschlagen wirst. Und dein Ungehorsam, dass du gestraft wirst. Und du musst inne werden. Du musst darüber nachdenken. Setz dich hin. Mein Papa hat das mit mir gemacht. Erstmal hat er mich schön aufgewärmt. Und da hat er gesagt, Peter, ich bete jetzt mit dir. Und dann gehst du in dein Zimmer und denkst darüber nach. Und hat die Tür zugemacht und den Schlüssel gedreht. Und mein Bruder, der ja nicht so schlimm war wie ich, aber erwischt wurde, wo ich nicht erwischt wurde. Ich habe Schlimmeres getrieben, er wurde erwischt. Er hat 14 Tage in sein Zimmer verbracht und es gab Brot und Wasser. Ihr, also für heute, bitte, vergibt mein Vater so graus. Mein Bruder hat da was gelernt, das er sein Leben lang nie vergessen hat. Und er hat in alle Freiheit die Finger von diesen Dingen gelassen. Er hat seine Lektion gelernt. Das hört sich grausam an. Hier ist ja hier von Züchtigung, Zurechtweisung und Innewerden darüber. Unsere Kinder müssen Zeit haben, umzukehren aus ihren falschen Wegen. Nicht gleich alles so glätten und sagen, ja, so schlimm ist das nicht. Kann dich verstehen, ich war genauso, dazu kommen wir noch. Was es für Jammer und Herzleid bringt, den Herrn, dein Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen. Du bist ein Rebell. Ich habe immer das Gegenteil getan von dem, was mein Vater mir gesagt hat. Und je älter das war, je älter ich wurde, je entschiedener und klar war das. Totale Rebellion. Und diese Rebellion wandelte sich um in persönliche Verachtung. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Genau das, was wir lesen in der Offenbarung. Das war damals schon so. Das ist nicht anders mit modernen Menschen. Wir sind nicht besser als unsere Vorväter. Sondern auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen triebst du Hurerei. Du bist fremd. Hurerei ist, wo wir Gott fremd gehen, wo wir zu anderen Göttern, wo wir die 666 annehmen, 666. Wo wir den Antichrist vertrauen, ihn anbeten. Das ist Hurerei. Wo die Herzenstreue ihm gegenüber nicht vorhanden ist. Ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock. Mann, in aller Unschuld und Liebe und Zuneigung, alles gut gemacht. Und du hast das schlimmer getrieben von Mal zu Mal. Ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Jetzt haben wir hier wieder das Gericht, ne? Und den Weinstock. Und wenn du dich auch mit Lauge wüschest und nehmest viel Seife dazu. Seife kann mein elendes Körper reinigen von dem Schmutz. Und es ist gut, unter die Dusche zu kommen. Aber es um meine Seele und mein Geist geht, da ist nur eins gut genug. Und das ist Blut. Da reicht Seife nicht aus. Und Seife stellt hier so, ja, wir sagen auf Englisch, gibt es ein Wort Soft Soap. Soft Soaping. Weiche, angenehme Seife, die so zerschmilzt auf den Körper. Es wird angenehm, ist alles so einfach. Hier geht es darum, dass das Volk sich selber reinigt mit Seife. Und Gott sagt, dass, hey, das, was du da machst mit Lauge und Seife, das reicht nicht. Da sind die persönliche dumme Entschuldigung. Die Ausreden. Ich war so weit weg von zu Hause und ach, ich war so einsam, das waren Wochen. Und Schatz, du musst mich verstehen, das ist Zweifel. Du musst mich verstehen, ich hab dich lieb, aber sie war so schön. Und die Situation, ich hab's nicht gewusst, sonst hätte ich diese Flasche Wein auch nicht getrunken vorher. Aber ich war auch nicht nur die Einsamkeit und ihre Schönheit, sondern die Flasche Wein hat mich so geschwächt. Und ich war deprimiert. Deswegen habe ich den Wein getrunken. Wisst ihr, was das ist? Dünnschiss. Schuldschieberei ist das. Und Jesus selbst ist sehr direkt. Wisst ihr, er ist die Vergebung. Er ist für unsere Schuld. Und das Angebot ist da frei. Er will nur zuerst zurück. Die sind uneinsichtig, haben wir gelesen. Er will Einsicht. Er will das nicht hören, äußere Umstände. Er wird dafür, ihr könnt lesen, Matthäus und Lukas, die Jünger reden davon, dass er zu diesen armen, lahmen Mann hingeht und sagt, oh, ich verstehe dich, dein Leben lang von der Gesellschaft verworfen. Die haben alle gedacht, du bist lahm, weil du gesündigt hast. Ich verstehe dich, du armer Lahmer. Du hast ja nie zur Schule gehen können. Du hast immer betteln können. Andere müssten für dich gehen und dich tragen. Ich verstehe, dass deine Seele so geschwächt ist. Sagt Jesus kein Wort von. Nicht ein Wort. Was sagt er? Dieser arme, benachteiligte Mensch, der sicherlich gelitten hat mit an den äußeren Umständen, aber für Jesus zählen die nicht. Haben wir das kapiert? Die zählen nicht. Und das hat David begriffen. Er sagt und provoziert, sagt, deine Sünde sind dir vergeben. Jesus, Mann, bist du hart. Du hast gut reden, du kennst das nicht, lahm zu sein. Oh ja, doch. Ich habe in allen Dingen gelitten für dich. Ich weiß, wie es ist. Ich kann dich verstehen. Glaub ja nicht. Diese Härte gilt nicht dich persönlich, sondern die Sünde, die dein Leben zerstört. Und damit mache ich kein Kuddelmuddel. Und heutzutage innerhalb des Leibes Christi wird über Psychologie und verdrehte Seelsorge so viel dummes Zeug erzählt. Und es hilft kein Mensch weiter. Deswegen schauen wir so belastet, Kinder. Wir sollten doch fliegen können, oder? Voller Kraft und Freude. Mittendrin in Trübsal. Das ist doch da. Da fliegen die Engel. Da müssen wir aufsteigen wie Adler. Wir können es aber nur in Zerbruch. In der Bekenntnis der Sünde. Meine Unzulänglichkeit ist es nichts. Das habe ich vor 14 Tagen schon gesagt. Ist es nichts, was so sehr meins ist, als meine Sünde. Und wenn ich das begriffen habe, dass es meine Sünde ist, deine Sünde, du elender Mensch, ist dir vergeben worden. Ich vergebe dir. Er klagt ihn ja nicht an. Es ist doch eine positive Aussage. Deine Sünde. Warum sollte ich beleidigt sein, wenn Gott mir sagt, deine Sünde sind dir vergeben? Wieso? Ich? Sünde? Komm, ich bring dich mal zum Nachbar. Ich schuld an den Problemen in der Ehe? Komm, ich will dir erzählen, was meine Frau für eine ist. Das ist doch das, was abgeht, oder? Kinder, ich will das nicht hören. Komm und bekenne deine Sünde, nicht die Sünde deiner Frau und deines Mannes. Das ist Kuddelmuddel. Da kommen wir nicht weiter. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, sind wir so belastet. Wir sind nicht befreit, weil wir nicht bekennen. Das ist das Problem. Und wir haben das jetzt, und ich glaube, ich mache einfach auch heute Morgen hier mit Schluss, weil es sehr fortgeschritten ist. Ich finde, das Thema ist so aktuell. Wir haben die Kirchen, oder? Die große Kirchen. Wir haben die protestantische. Mag die lutherisch sein, mag die presbyterianisch sein, mag die orthodox sein, mag die Hotdog sein. Ist egal. Und wir haben die katholische Kirche. Und ich freue mich so über meine Schwester, Käsmann. Oh, es mag jemand Probleme haben, ja, als Frau, okay, Amt, ja, ja. Lass doch Dogma und Theologie erstmal im Moment stehen. Lass uns zum Kern der Sache kommen. Klar gibt es Schwächen. Klar gibt es Dinge, mit denen wir vielleicht nicht einverstanden sind. Aber lass uns doch zum Kern kommen. Sie hat nicht gesagt, hier, ja, ihr versteht mich nicht, diese Last des Amtes. Landeskirche, habt bitte Verständnis für mich. Ich trage doch eure Last. Ihr seid mir so eine große Sorge. Ich hab doch nur, ne? Und dann, du dumm, hab's vergessen. Ich hatte andere Dinge im Kopf, steige ins Auto und da war ich unterwegs. Ich dachte, ach, du meine Güte. Als ich das Gesetz gesehen habe, dieses schöne silbern-blaues Vehikel von der EU, die sind schon landesübergreifend, die sind überall. Denk, was hast du da gemacht? Nee, was hat sie gesagt? Und dafür liebe ich sie. Sie hat letzten Endes gesagt, ich habe gesündigt, ich trage die Konsequenz und ich trete zurück. Und das liebe ich. Lass uns mal eine andere Kirche anschauen. Tun wir nicht. Guck mal, ihr lacht jetzt schon. Ich kann nicht darüber schlafen. Es geht mir wirklich so. Ich versuche dafür zu beten und ich denke, Herr, und ihr wisst ja, wo ich herkomme, was ich für ein Schwein bin. Aber dennoch, ich denke daran, was diese Priester an Kindern tun. Und früher haben Menschen den Moloch ihren Kindern geopfert. Ein Altar. Ein Gott, der brennend heiß war im Feuer und haben ihre Kinder lebendig in seine Arme reingelegt, Kinder. Grausam, ich sag dir, das, was da geschieht unter den Priestern, ist kein bisschen besser. Die Seelen dieser Kinder sind für das ganze Leben befleckt, verbrannt. Und guck mir, es passiert ja nicht nur in der katholischen Kirche, oder? Die Zeitungen sagen schon, das ist schon richtig. Es passiert in Säkulares. Mann, ich kenne einen Pastor, der hineingefallen ist, erwischt worden ist. Und in eine freie evangelische Kirche erwischt worden ist. In der Toilette mit einem kleinen Jungen. Wieder zurück zu dem, was ich sage. Sage niemals, das würde ich nie tun. Bitte um Gnade einfach. Mir nicht. Denn denen, dass die Priester da betreiben, das werden wir tun in genau dieselbe Situation. Bitte, wir müssen das begreifen. So ekelhaft wie es ist. Ich ekel mich vor meiner eigenen Sünde. Deswegen sagt Paulus, ich bin es. Hier, ich bin der Schlimmste. Er hat es kapiert, wozu diese Kraft der Sünde des Fleisches in ihm in der Lage ist. Aber was wird getan, bitte schön? Es wird doch zugedeckt, oder? Man wird versetzt. Und da kommt das weiß getünchte Grab und innen drin sind nur Wanzen. Warum? Weil es nicht ins Licht kommt. Wenn es das aufgetan wird, dieses dieses Image, diese weiße Kleider, das Äußere und das so Heilige. Es wird nicht bekannt als Sünde. Mann, der Papst musste sich doch hinstellen können und sagen, wie der Prophet, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und das geht bis in die Familie hinein. Und lebe unter ein Volk, die ganze Kirche, mit unreinen Menschen. Ich sag dir, da werden die Menschen die Kirche nicht so verlassen, wie es täten, weil er sich stellt. Wir lieben das Licht und wir wissen, dass das der einzige Weg ist, mittendrin in unseren, und dazu sage ich, die ganze Kirche, das ganze Leib Christi. Und da hiermit sage ich nicht Katholiken, sondern ich sage die Institution. Ich mache jetzt Schluss und bereite mich auf nächste Woche hin, durch den, dass ich versuche mit euch die ganze Frage nach Sekte. Wir sind eine Sekte, oder? Nee. Ich gehöre Jesus. Ich gehöre keine Kirche. Auch keine Gemeindebewegung. Ich gehöre nicht der Calvary Chapel. Ich hoffe, du tust es auch nicht. Ich gehöre Jesus. Keine Gemeindebewegung, keine Institution, sondern Jesus Christus. Und wer Jesus Christus gehört, ist in Gottes Augen keine Sekte. Aber Definition: Heilsversprechen, Sekte, Heilsversprechen, Führerperson, Abhängigkeit, Feindesbilder, Abschottung und Gruppendruck. Wenn du meinst, dass dieses kleine Korb, was da durch die Reihen geht, Sonntag für Sonntag, Gruppendruck ist, dann tu da bitte nichts rein. Dann tu bitte nichts rein. Und viele tun das nicht mehr aus diesem Grund. Was du geben kannst in Freiheit, mit freudigem Herzen, tu es rein. Aber sonst lass es. Aber das sind die Charaktereigenschaften einer Sekte. Das ist so eine Art Definition. Natürlich ist es begrenzt. Heilsversprechen. Nur durch die katholische Kirche. Das ist katholische Theologie. Auch wenn sie es zum Teil heute abstreiten. Führerperson. Es hat viele Führer gegeben. Der Führer. Onkel Adolf. Napoleon, Alexander, Merkel führt. Und ich finde es ganz gut so. Aber es gibt einen Führer in dieser Welt, wo Millionen sich zu seinen Füßen werfen, obwohl er ein Mensch ist. Seine Füße küssen, seinen Ring küssen und sich so bunden. Millionen. Und er sagt nichts dazu. Führerperson. Heilsversprechen, Abhängigkeit. Die Priester zum Beispiel in der Kirche werden abgeschottet, isoliert und unter Druck gesetzt mit von der Kirche gemachten Gesetze. Es hat nichts mit der Bibel zu tun. Die Bibel unterstützt diese Aussagen nicht. Das sind von Menschen gemachten Gesetzen. Feindesbilder. Guck dir doch mal Luther an. Am liebsten hätten sie ihn umgebracht, weil er die Kirche, nicht das Wort Gottes, die Kirche in Frage gestellt hat. Und heute will die evangelische Kirche sich mit der katholischen versöhnen. Da ist der Luther umsonst vom Heiligen Geist angerührt worden, hat gekämpft gegen Mächte der Finsternis. Guckt euch mal, liest seine Biografie, guckt euch wenigstens Luther diesen Film an. Hat er umsonst. Es war alles für nichts. Es war alles nur ein Spielchen. Es war Theater. Luther hat uns eins vorgemacht. Wer ist denn hier? Ich tue mir das nicht rein. Ich ziehe mir das Ding nicht an. Wer ist hier eine Sekte? ich komme hier, ich bin frei. Ich diene euch. Na, Gott sei Dank habe ich immer ein Gehalt bekommen. Aber ich würde euch auch ohne Gehalt dienen. Gott weiß, dass es wahr ist. Jesus sagt, zu Freiheit habe ich euch berufen. Wenn mir in mir ist und ich in ihm, der ist recht frei. Religion ist Knechtschaft, es ist Opium fürs Volk, unterstütze ich voll, da hat er recht gehabt. Dieser gottlose Mensch hat recht gehabt. Das ist Gift. Wenn ihr wissen wollt, wie die Kirche eigentlich ist und sie sein sollte und wie sie eigentlich sein sollte, liest Hesekiel Kapitel 34. Nächste Woche geht es weiter mit demselben Thema. Kein Wunder, dass Gott all dies richten will, oder? Das muss doch gerichtet werden. Und es wird gerichtet, damit es ausgelöscht wird. Und da wird Weizen von Spreu getrennt, die Schafe von den Böcken, diejenigen, die nicht wollen, und die anderen, die sagen, mit dir möchte ich die Ewigkeit verbringen. Du bist meine Gerechtigkeit. Wir sind keine Sekte, wir sind Jünger Jesu. Wir folgen ihm nach. Wir gehen auf seinen Wegen. Wir sind Gerechtfertigkeit und gehen mit ihm. Vater, wir danken dir dafür, dass du Jesus uns gegeben hast als Gerechtigkeit für uns. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst als Gemeinden, Gemeindebewegung, Kirchen, dass wir uns so an dir versündigt haben. Und wir bitten für uns selber als Gemeinde, dass du vergibst da, wo Sünde ist. Ob es in meinem Leben, im Leben von der Gemeindeleitung, von Verantwortlichen, Jesus, bitte, vergib du uns und reinige uns durch dein Blut und schenk, dass wir die Demut haben, Dinge zuzugeben, die vor dir nicht bestehen können im Gericht. Schenk, dass wir uns selber richten heute und nicht, wenn es einmal zu spät ist und uns sagen muss, nein, die Zeit ist vorbei, jetzt ist das Gericht drin. Wir bitten dich, dass du uns zu dir ziehst und nicht nur als Gemeinde oder Gemeindebewegung, Herr, sondern als Kirche weltweit. Und wir bitten dich für unsere Geschwister in der katholischen Kirche und für unsere Geschwister in der Landeskirche. Und wir danken dir für Frau Käsmann. Wir danken dir für ihr Mut und wir bitten dich, dass du sie segnest.